Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir schon wieder mit der zweiten Folge im neuen Jahr. Jens ist auch mit dabei. Hallo Jens.
Ja, wie immer. Hallo Axel. Hallo in die Runde. Grüß Gott. Moin, moin. Ja, wir sind hier im Norden, im hohen Norden, gerade ziemlich eingeschneit. Wie sieht es denn bei dir im mittleren Westen aus?
Im mittleren Westen ist ganz entspannt hier, Jens. Ich war heute schon ein paar Mal draußen und hier sind sogar einige Straßen staubtrocken. Also hier ist nichts von Schneesturm, kein Blizzard. Keine Schneeverwehungen, also Köln ist frei von Schnee, würde ich mal fast behaupten, wenn ich hier rausgucke. Also ist eher auch, ein warmes Wetter, würde ich sagen, 5, 6 Grad. Ist also ganz im Gegensatz zu dem, was man sonst so in den Nachrichten gerade hört.
Ja, ich habe zum Beispiel gehört, dass der neue Gesundheitsminister in den USA eine sehr interessante, vielleicht sogar wichtige Rede gehalten hat. Und er hat gesagt, the message is clear an die Bevölkerung, an die US-Bevölkerung, eat real food. Also esse echte Nahrung. Und dann im weiteren Verlauf hat er gesagt, today we end the war on saturated fats. Also wir beenden den Krieg gegen die gesättigten Fettsäuren und wir erklären and declare to fight added sugar. Und wir erklären hier und heute den Kampf gegen zugefügten Zucker. Also nicht den natürlichen Zucker, sondern das, was die Industrie uns alles Schönes in diese ganzen ultra verpackten, ultra verarbeiteten Lebensmittel einbaut.
Ja, das habe ich auch gelesen, Jens, und habe da noch mal ein bisschen recherchiert. Und das Deutsche Ärzteblatt hat das gerade auch aufgegriffen, also von gestern. Und da steht drin, dass für Kinder bis zum Alter von 10 Jahren wird dazu geraten, bei der Ernährung komplett auf Süßstoffe und zuckerhaltige Getränke zu verzichten. Auch der Verzehr von raffinierten Kohlenhydraten wie Weißbrot oder Tortillas sollte reduziert werden. Und das ist wohl, kommt wohl, du lachst, das ist genau das, was du oder was wir immer sagen, was wir schon seit Jahren sagen. Und die Essgewohnheiten in den USA, wenn das so kommt, würde das wohl diese Essgewohnheiten in den USA revolutionieren und wieder gesund machen, sagt er. Und ganz in Anlehnung an seinen Slogan Make America Healthy Again.
Ja, und da hat natürlich die Industrie schon direkt interveniert.
Ja, auf jeden Fall direkt interveniert. Gerade du sagtest halt gesundes oder unverarbeitete Lebensmittel. Gerade bei Fleisch und Milchprodukten und Gemüse statt hochverarbeiteter Lebensmittel wird da kritisiert direkt die Betonung der tierischen Proteinquellen und vollfetter Milchprodukte. Und das fand ich ganz witzig, sowie eine aus ihrer Sicht verkürzte Bewertung hochverarbeiteter Lebensmittel. Da muss man ja echt lachen, weil hochverarbeitete Lebensmittel sind halt hochverarbeitet. Also das ist schon ziemlich, ziemlich witzig, was da an Kritik kommt.
Ja, ich habe mich ja intensiv damit gerade beschäftigt, weil ich habe ja ein Buch geschrieben und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen beendet, also die ganzen Weihnachtsferien sozusagen da investiert. Da geht es um Darm und da geht es auch um ultra hochverarbeitete Lebensmittel. Und da müssen wir auch nochmal eine Folge drüber machen, Axel, über das Thema Emulgatoren. Weil diese Emulgatoren, also diese Bindemittel, die in der Industrie verwendet werden, nicht alle sind schlecht, aber doch einige, die sind darmtoxisch, schleimhautreizend, Und dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn man nicht nur Übergewicht und Diabetes und diese ganzen metabolischen Erkrankungen hat, sondern auch immer mehr Darmstörungen, vor allen Dingen in jüngeren Altersklassen. Aber auch da gibt es ja jetzt wieder was dagegen. Ich habe auch fleißig quer gelesen. Und jetzt kommt die Abnehmspritze auch als Pille. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr in die Unterhaut diesen Wirkstoff GLP-1-Rezeptor-Agonisten spritzen, sondern wir können demnächst und im Januar soll die Zulassung in den USA erfolgen. Jetzt in Europa wird das gerade geprüft und wir wissen ja inzwischen, wie da geprüft wird. Also gehen wir mal davon aus, dass es relativ schnell, wenn die Amerikaner das machen, dass es hier auch sehr schnell auf den Markt kommt, dass wir dann statt der Spritze auch die Abnehmpille haben, Axel.
Ja, das ist unglaublich. Vor allen Dingen die Argumentation, dass die Konsumenten lieber eine Pille oral mit ein bisschen Wasser schlucken, anstatt sich das in das Unterhautfettgewebe zu spritzen. Aber wir hatten hier gerade in der Vorbesprechung eben, das ist auch nicht ganz nebenwirkungsfrei, was uns diese Abnehmpille da verspricht.
Ja, was hat der CEO von Novo Nordisk, das ist der Hersteller aus Dänemark, der diese Wegovy-Spritzen bauen, was hat er gesagt? Die Pille ist da. In einer Mitteilung seines Unternehmens. Und die Pille, diese Tablet oder der Wirkstoff in Tablettenform, der Wirkstoff heißt Semaglutid, der hat die zehnfache Menge von dem, was man normalerweise in den Spritzen findet. Tabletten enthalten, ich lese das gerade hier in der pharmazeutischen Zeitung, 25 Milligramm Semaglutid werden täglich eingenommen. Und unter dieser Therapie reduziert sich das Körpergewicht laut Hersteller etwa so stark wie bei subkutaner Verabreichung von 2,4 Milligramm Semaglutid pro Woche, also wenn man sich sozusagen die Spritze gibt. Und das zeigt natürlich auch schon das Problem der oralen Einnahme. Man muss also die zehnfache Dosis einnehmen, um ähnliche Effekte zu erzielen. Warum? Ja, logisch, weil der Wirkstoff muss natürlich durch den Magen- und Darmtrakt. Auf dem Weg dahin geht viel verloren. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eben viel von diesem Wirkstoff auch gar nicht aufgenommen wird. Also direkt an der Darmbarriere wird es wahrscheinlich eher Abwehrreaktionen geben. Das heißt, ein Teil wird ausgeschieden. Vielleicht, und das steht ja auch in diesem Bericht, 74%, Axel. 74% der Originalpublikation, also der Zulassungsstudie, hatten gastrointestinale Probleme. Also drei Viertel aller, die bei der Zulassungsstudie mitgewirkt haben, hatten Darmstörungen durch das Präparat, durch diese Tablette.
Unglaublich, oder? Wir hatten ja vorige Woche unser Thema Stress und was man sich auch für körperlichen und psychischen Stress antut, auch seelischen Stress. Und da nehmen Leute freiwillig so eine Tablette, obwohl jetzt in dieser Studie rauskommt, dass ein Dreiviertel Probleme haben. Also ich verstehe gar nicht, wie man sich das antun kann. Man hat Darmprobleme, vielleicht Durchfall, Darmkrämpfe. Wer weiß, was da alles bei dieser erhöhten Einnahme auch auf einen zukommt. Vor allen Dingen, weil natürlich bei so einer Pille noch keine Langzeitstudien, noch keine Langzeitdaten vorliegen und man gar nicht weiß, was damit passiert eigentlich im Körper.
Man weiß es aktuell nur eben, dass die Aufnahme halt problematisch ist, aber was da an Langzeitwirkung oder mittelfristiger Wirkung im Körper selber, das weiß man eigentlich nicht. Aber was man weiß, Axel, das ist, was die Spritzen auf Dauer machen, weil wir wollen damit ja eigentlich abnehmen. Und es ist zugelassen worden, erstmal für Diabetiker und dann im nächsten Schritt wurde es auch für Body Mass Index größer 30 zugelassen, also für übergewichtige Adipositas. Und jetzt haben wir die ersten Studien, die über einen sogenannten Rebound-Effekt publizieren. Was ist damit gemeint? Rebound ist also sozusagen Den Bumerang, den man einmal rausschießt und der dann irgendwann wieder zurückkommt, genau. Und da liegen jetzt erste Studien vor und die sind ziemlich drastisch.
Dann schieß mal los.
Der Rebound-Effekt ist so stark, dass die Leute etwa 0,4 bis 0,8 Kilogramm pro Monat wieder zunehmen.
Nach dem Absetzen, nach dem
Nach dem
Absetzen.
Absetzen zunehmen,
Okay,
genau.
ja.
Also wenn man das, man hat jetzt ordentlich abgenommen, 20, 30 Kilo abgekocht, das funktioniert ja auch, weil man auf den Hungerstoffwechsel einwirkt. Das heißt, die Menschen haben eben nicht mehr dieses ständige Appetitempfinden, essen dadurch mehr Kalorien, das wird dann damit unterdrückt. Ja, GLP-1 Rezeptor Agonist, das heißt, hier wird ein Rezeptor blockiert oder also wird aktiviert, der den Appetit herunterreguliert. So, das funktioniert, aber es funktioniert nur so lange, wie die Leute das Zeug auch nehmen. Und dann, wenn man es absetzt, geht sofort wieder in die andere Richtung zurück. Und da sind die Studien wirklich drastisch. Je länger man die Nachbeobachtungszeit angesetzt hat, nach Absetzen, desto ausgeprägter war der Rebound-Effekt. So, und das ist natürlich ein Fiasko eigentlich. Und das sollte auch jeder Hausarzt oder jeder Adipositas-Experte, der diese Präparate verschreibt, sollte das auch durchaus wissen und sollte sich diese Studien auch durchlesen. Die sind alle jetzt verfügbar. Oxford-Studie 2025, publiziert im British Medical Journal. Während Patienten unter Semaglutid, das ist der Wirkstoff in Wegovy, etwa 15 Kilogramm verlieren, nehmen sie innerhalb des ersten Jahres nach Absetzen fast 10 Kilogramm wieder zu. Das entspricht 40% des ursprünglich verlorenen Gewichts in nur 28 Wochen. Über 50% sind es dann schon in 52 Wochen. Und die meisten Studien sind noch nicht lang genug gelaufen. Also wenn man jetzt mal von 2 Jahren ausgeht, dann werden die Menschen vermutlich eben in 2 Jahren wieder ihr Ursprungsgewicht erreicht haben. Hängt ein bisschen von dem Präparat ab. Da sind die Wirkstoffe scheinbar etwas unterschiedlich. Also es gibt Tirzepatit und Liraglutid, die also ähnlich wirken, aber dann doch unterschiedliche Wirkstärken haben. Was sagte der Hauptautor der Oxford-Studie? Die Geschwindigkeit der Gewichtszunahme war der schockierende Faktor. Also die Wissenschaftler waren selbst schockiert darüber, wie schnell man wieder an Körpergewicht zunimmt.
Ja, und was können wir daraus schlussfolgern, Jens? Es geht nichts über eine langfristige Lebensstilveränderung durch Bewegung, Ernährung und auch die psychisch-seelische Gesundheit. Da führt kein Weg dran vorbei. Also nach dem, was du da gerade sagst, glaube ich, führt da kein Weg dran vorbei.
Es ist, Axel, immer das Gleiche. Ich kann diese Suche nach der Pille verstehen, weil ne, Bewegung ist ja auch anstrengend. Ich habe gestern eine Stunde Tennis gespielt, heute Morgen so ein bisschen Rückenschmerzen, ein bisschen Knieschmerzen. Ich merke so die Muskulatur im Rücken. Aber wir, die mal Sport studiert haben, Axel, wir wissen ja, das ist überschwellig. Überschwellige Belastung. Das heißt, es ist morgen wieder weg. Und morgen hat meine Muskulatur schon wieder darauf reagiert. Und es ist ja wirklich erschreckend, wie schnell das geht, ja? Also ich hatte jetzt nach der Tennissaison im Ende des Sommers hatte ich eine Verletzung und konnte 4 bis 5 Wochen habe ich gar nicht spielen können und habe den Tennisschläger in die Hand genommen nach 5 Wochen. Ich konnte keine 20 Minuten mehr Bälle schlagen. Ich hatte sofort einen Krampf im Unterarm. Und ich merkte auch, wie so die Haut sofort reagierte. Ja, also es geht in die eine oder andere Richtung halt wahnsinnig schnell. Und das Aufbauen, das dauert natürlich noch etwas länger als das Abbauen. Aber der Abbau, der ist halt wirklich krass schnell, ne?
Ja, und jetzt sind wir haben es gar nicht erwähnt, was eigentlich unser Thema heute ist. Wir sind ja direkt halt mit den neuen Gesundheitsrichtlinien aus den USA eingestiegen, weil sie halt einfach direkt präsent waren. Und unser eigentliches Thema ist ja Fasten heute. Wir haben uns das Fastenthema nochmal vorgenommen, weil die Neujahrsvorsätze, also Fasten steht ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze, Jens, das habe ich mal nachgelesen. Und es steht, also dieses Fasten steht für ein Symbol für den Neuanfang. Und man kann dort den ultimativen Reset-Knopf drücken, um schlechte Ernährungsgewohnheiten, zum Beispiel so Zucker oder Alkohol, des alten Jahres hinter sich zu lassen. Und wir kommen ja gerade, haben gerade uns über diese Abnehmspritzen und so unterhalten. Und Fasten haben wir schon mal thematisiert in unserer Folge 93. Und das passt jetzt wirklich gut, Jens. Ich habe es vorbereitet bei der Recherche oder bei der Vorbereitung. Da hast du mal ein Zitat getroffen, damals schon, also Folge 93. Es gibt kein Medikament und keine Medikamentenkombination, die in der Lage ist, das Fasten zu toppen. Also es passt ja genau rein, was du gerade erzählt hast, dass sowohl die Abnehmspritze und wir werden es wahrscheinlich auch bei der Abnehmpille dann irgendwann mal sehen in einem Jahr, wenn es da neue Studien gibt oder in 2 Jahren, dass die einfach nicht den gewünschten Effekt beziehungsweise den gewünschten Langzeiteffekt haben. Du hast es eben gesagt, ja, es wirkt, wenn man 20, 30 Kilo abnimmt, das wirkt, aber jetzt die neuen Studien zeigen, es hat halt keinen langfristigen Effekt. Und der geht halt, wie ich eben schon gesagt habe, nur über eine langfristige Lebensstilanpassung, Lebensstilveränderung in Richtung Bewegung, Ernährung. Und Fasten
Ja, so
ist,
ist es.
genau, und Fasten ist halt eine Methodik, die das einfach unterstützt und auch dabei helfen kann.
Genau, wir haben das ja schon in unserer Fasten-Episode thematisiert, dass Fasten ja die beste oder vielleicht sogar die einzige Methodik ist, um das Leben zu verlängern. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir mit Fasten den Metabolismus des Körpers beeinflussen in eine Richtung, dass wir Dinge nicht überinterpretieren, wie zum Beispiel die Ausschüttung von Insulin. Aber Insulin ist ja nur ein Thema. Wir haben gewusst, dass Fasten funktioniert auf physischer Ebene, aber auch auf psychologischer Ebene. Aber wir wissen jetzt auch seit 2024, 2025, dass das auf molekularer Ebene funktioniert. Da haben sich zum Beispiel Wissenschaftler, das ist 2024 in Nature Communications publiziert worden, die haben sich mal die Expressionsmuster angeschaut. Also was wird weniger exprimiert, was wird mehr exprimiert? Ja, unabhängig von den normalen anthropometrischen Daten, wie zum Beispiel Gewichtsverlust, da hat man natürlich gesehen, dass bei Fastenphasen, hier hat man zum Beispiel ein 6-monatiges intermittierendes Fasten gemacht, also ein Intervallfasten, keine 3 Tage oder 4 Tage oder 5 Tage Fasten, sondern eben das Intervallfasten, 16-8 ist ja so der gängige Begriff. Und da hat man logischerweise gesehen, dass die Leute an Körpergewicht abgenommen haben, 5,9 Kilogramm, Taillenumfang um 8,4 Zentimeter reduziert, Körperfett um 3,1% reduziert. Das sind Dinge, die wussten wir vorher auch schon. Auch, dass man das Non-HDL-Cholesterin damit beeinflusst, also das Nicht-HDL-Cholesterin, zum Beispiel das LDL. Und andere Fraktionen der Lipide, dass man die Triglyceride reduziert, das habe ich selber auch in meinen Studien nachweisen können, der Cholesterinratio verbessert wird, der Triglycerid-HDL-Ratio verbessert wird. Das sind alles Dinge gewesen, die wir schon kannten. Und jetzt hat man das eben auf molekularer Ebene auch untersucht und da ist man eben auch wieder auf diesen GLP-1-Signalweg gekommen, ja, wo diese Spritze oder demnächst dann wahrscheinlich die Tablette versucht eben Einfluss zu nehmen. Aber das haben wir jetzt gerade ja diskutiert, das schafft sie eben nur, solange wir das Zeug einnehmen. So, wenn wir es jetzt über Intervallfasten oder über, wir würden ja sagen, nüchtern Training, ja, du trainierst ja gerne morgens, Axel. Ja, ich weiß nicht, ob du dir morgens schon deine Müsli-Schale reinquälst und dann in die Schwimmhalle gehst? Oder wie machst du das eigentlich?
Heute Morgen, also du sprichst gerade an, du warst gestern noch Tennis spielen. Ich war heute Morgen schon um 6.30 Uhr im Schwimmbad. Hab da 2000 Meter geschwommen, ungefähr ein bisschen mehr. Und das mache ich immer nüchtern, genau wie du es gerade beschrieben hast. Also nüchtern Training. Und auch wenn ich dann zurückkomme, dann ist es bei mir so, ich bin ja auch ein Freund des intermittierenden Fastens, ist es so, ich habe schon ein bisschen Appetit, aber noch so eine Stunde bis 2 Stunden nach dem Training esse ich nichts. Und danach gibt es halt irgendwas Leichtes, leicht verdaulich. Gucke ich mal immer, was so einfach der Kühlschrank oder auch was so das Obstregal hergibt.
Ja, und da geht es eben genau um diesen GLP-1-Signalweg. Das ist ja ein Pathway, wie man in der Wissenschaft sagt, der normalerweise appetitsupprimierend wirkt. Also wenn dieser Weg aktiviert wird, dann wird der Appetit normalerweise gehemmt. Und das haben wir auch dadurch, dass wir uns, wenn wir uns bewegen, haben wir eigentlich auch keinen Appetit. Also jede Form der Bewegung reduziert den Hungerstoffwechsel. Und damit können wir natürlich über Lebensstileinflüsse sehr einfach darauf einwirken. Das Problem, Axel, was die meisten Menschen natürlich haben, ist, dass da ein Tagesrhythmus daneben steht. So, da ist es wiederum einfacher, dann sich eben zu spritzen oder eine Tablette einzunehmen. Denn wer kann schon, wie du und ich, mal eben vor der Arbeit, vorm Homeoffice oder was auch immer wir so treiben, mal in die Schwimmhalle fahren oder ich habe jetzt viele Deichläufe gemacht hier nüchtern. Also erst bewegen und dann das, was ich immer so proklamiere, das Spätstücken. Ja, dieses nochmal ein bisschen hinauszögern. Ja, man hat dann vielleicht 12 Stunden schon nichts gegessen, dann bewegt man sich und dann lässt man den Stoffwechsel nochmal 1, 2 Stunden weiterlaufen. Wir haben ja diesen EPOC habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist der Excessive Post-Oxygen Consumption. Das heißt, der übermäßige Verbrauch von Sauerstoff nach einer Belastung. Und umso intensiver die Belastung, umso größer ist der EPOC. Also wenn du jetzt ordentlich Intervalltraining machst, also nicht nur am reinen Joggen gehst, sondern vielleicht auch noch zwischendurch ein paar Sprints machst, ja, oder so, also so 25-Meter-Läufe hin und zurück, dann hast du viel mehr EPOC, als wenn du jetzt spazieren gehst, mit dem Hund rausgehst oder wenn du Low Impact Movement betreibst. Und das zahlt dann wiederum auf den Metabolismus ein. Das heißt, du verbrennst danach in Ruhe einfach nochmal deutlich mehr Kalorien. Das kannst du sozusagen noch mitnehmen. Aber in dem Moment, wo du sofort zur Müslischale greifst oder zum Toastbrot oder was auch immer, hast du diesen Prozess direkt unterbrochen, weil du ja sofort wieder Insulin ausschüttest. Und Insulin, wissen wir ja, ist ein Masthormon, ja, sorgt also für Abspeicherung, sorgt für Energieabspeicherung und dann haben wir diesen Prozess sozusagen blockiert.
Das ist dieser typische Nachbrenneffekt,
Genau.
den man so auch bezeichnet. Ja, sehr gut. Und Fasten, Jens, das ist ja auch so, das ist nichts, was wir so quasi neu erfunden haben. Also es ist jetzt die letzten Jahre oder letzten Jahrzehnte wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt auch der Wissenschaft gerückt. Aber wir hatten es schon mal in der letzten oder in der Folge damals, als wir uns über Fasten unterhalten haben. Es ist eher heute ja eine bewusste Entscheidung, irgendwie zu fasten. Aber in der Menschheitsgeschichte war dieses Fasten ja eher so eine biologische Notwendigkeit, weil in der Steinzeit und so, da hatten wir noch keine Kühlschränke und wir hatten keine Verfügbarkeit, wir hatten keine Supermärkte, in denen Lebensmittel immer verfügbar sind. So mussten wir halt immer auf die Suche gehen nach Nahrung und dann hat man natürlich immer eine Fastenzeit gehabt oder eine Zeit, wo man halt keine Nahrung zur Verfügung hatte. Und das ist früher einfach ganz normal gewesen.
Da brauchst du aber nicht in die Steinzeit zurückgehen. Der Kühlschrank wurde zwar in den 1920er Jahren erfunden, aber es hat bis 1960 gedauert, bis
Richtig, ja.
jeder Haushalt einen Kühlschrank hatte. Das heißt, allein das Fehlen des Kühlschranks, wenn wir mal in die 50er Jahre zurückgehen, ja, nach dem Weltkrieg, da sind die Menschen eigentlich am gesündesten gewesen. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber die Herzinfarkt- und die Herz-Kreislauf-Inzidenzrate ist nach dem Zweiten Weltkrieg dann bis zu den 60ern runtergegangen. Die Leute hatten weniger zu essen, haben viel Kartoffeln, also Kohlenhydrate gegessen, aber sie haben sich natürlich wahnsinnig viel bewegt. Ja, Wiederaufbau, viel mit den eigenen Füßen machen müssen. Ne? Da gab es noch keinen Nahverkehr und so weiter. Das heißt, man musste noch zur Arbeitsstelle laufen oder joggen oder was auch immer. Vielleicht gab es sie auch gar nicht. Da musste man sein Haus wieder aufbauen. Also man hat einfach körperlich viel mehr gearbeitet und hatte dann immer diese Drei-Mahlzeiten-Regel, die ich auch persönlich noch kenne. Bis zu dem Punkt in den 80er, 90er Jahren, wo sich das alles gedreht hat, wo dann immer mehr Werbung in Richtung Snacken begonnen hat. Ja? Hier nochmal eine Zwischenmahlzeit, da nochmal ein Maß, macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Also da ging das los. Ja? So die Milchschnitte zwischendurch und dieses ganze Zeug. Und das ist eigentlich unser metabolischer Tod. Und das sabotiert alle Pathways und eben auch diesen GLP-1-Pathway, den wir gerade kurz erwähnt haben, weil diese Wissenschaftler, die das jetzt auf der molekularen Ebene auch bestätigt haben, die haben zeigen können, dass alle Peptide, also alle Eiweiße, die da gebildet werden, um diesen Hungerstoffwechsel zu aktivieren, die werden entsprechend hochreguliert und runterreguliert. Ja, das ist dann im Überfluss sozusagen genau das Entgegengesetzte. Und wenn man über Monate und vielleicht sogar Jahre in dieser Überflusssituation lebt, ja, dann kommt es in der Regel eben auch zu, das wissen wir von Insulin, das wissen wir von Leptin, von anderen Hormonen, irgendwann auch zu Rezeptordefiziten. Das heißt, mit anderen Worten, die Rezeptoren sprechen nicht mehr so gut drauf an oder werden nicht mehr ausreichend produziert, etc. Und das können wir aber relativ schnell und gut wieder rekultivieren. Und das wäre auch mein Hinweis hier für den Jahresstart. Nicht nur das 16 zu 8 anwenden, sondern neben dem 16 zu 8 in den 16 Stunden, wenn man das so machen will, es reicht auch 12 Stunden, es reichen auch 14 Stunden, genau dann in dieser Phase auch die Bewegungseinheit zu setzen. Ja, das Nüchtern-Training. Was ich aber auch gelesen habe, jetzt hier bei neuen Studien zum Thema Fasten, das hat mich auch ein bisschen überrascht, ist, dass kurzzeitig mehrere Tage Fasten deutlich effektiver ist. Also wenn man das Intervallfasten 16:8 jetzt vergleicht mit 2 bis 3 Tage Fasten und ich habe herausgelesen, dass dieser Effekt bei 4, 5, 6 Tagen ausgelutscht ist. Also es würde, wenn man für seine Gesundheit, für seine molekularen Pathways, wenn man da was Gutes tun will, ist es wahrscheinlich geschickter, wenn man 2, 3 Mal, vielleicht 4 Mal im Jahr so 1, 2, 3 Tage einbringt, wo man eben wirklich mal gar nichts isst.
Ja, super. Also auf jeden Fall. Es gibt auch noch mehrere Sachen, Jens. Das habe ich schon mal ausprobiert. So eine OMAD-Methode, One Meal a Day. Also nur eine Mahlzeit am Tag zu essen. Das ist quasi, man fastet 23 Stunden so. Das ist auch, wenn man sich da so ein bisschen rantasten will, wenn man nicht direkt 2, 3, 4 Tage am Stück fasten möchte, ist es vielleicht auch mal eine gute Möglichkeit, sich da mal ranzutasten, eine Mahlzeit am Tag zu essen.
Die Wissenschaftler, die ich gerade erwähnt habe mit dieser Studie, die auf molekularer Ebene das nachweisen konnten, die haben auch noch was Interessantes gefunden, nämlich dass sich auch unser Mikrobiom dadurch verändert. Und zwar insofern, dass die Schleimhautintegrität sich dadurch verbessert und dadurch die orale Toleranz verbessert wird. Also gerade wenn man in Richtung Nahrungsmittelunverträglichkeiten etc., ja, Kurzzeitfasten, Intervallfasten, wahrscheinlich 1, 2 Tage, 3 Tage Fasten, wäre wahrscheinlich noch effektiver, das haben sie jetzt hier nicht untersucht, sorgt dafür, dass sich ein Phänotyp ausbildet im Darm, in der Mikrobiom-Interaktion, der dann wiederum mehr kurzkettige Fettsäuren produziert. Kurzkettige Fettsäuren, Short-Chain-Fatty Acids, sind wiederum antiinflammatorisch. Das heißt, die Mischung aus Völlerei und dann auch mal wieder Fastenphasen, das ist es wahrscheinlich, was das Ganze ausmacht und was immer wieder auch ja, ausgleichend balanciert sozusagen. Also weder das eine, ja, wir können ja nicht ewig ohne Nahrung auskommen. Also wenn wir das jetzt zu lange betreiben würden, wäre das genauso schädigend, als wenn wir, und das machen ja fast alle, 90% der Bevölkerung, einfach praktisch ständig drüber sind, ja.
Und das bestätigt jetzt auch gerade, was du sagst, die im Prinzip diese Studie, was wir eben gesagt haben in der anderen Studie, dass diese Abnehmspritzen halt ganz große Schädigungen zum Teil ja auch im Darm oder am Magen verursachen können oder auch die Abnehmpille, die wir eben erwähnt haben, wo 75% der Teilnehmer der Studie irgendwelche Krämpfe oder irgendwelche Beschwerden gerade am Darm hatten. Und jetzt, wo du diese Studie sagst oder diese Studie zitierst, dass das Darmmikrobiom halt sich positiv verändert durch Fasten. Also ist es im Prinzip, gibt es keine Nachteile oder keine wesentlichen Nachteile von Fasten auf die Gesundheit. Und deshalb der Appell, lieber dann mal mit seinem Arzt über sowas zu sprechen, als dann so eine Abnehmspritze sich in das Unterhautfettgewebe zu jagen.
Ja, und eigentlich müssten, und ich weiß, wie schwer das ist in der Beratung, ja, ich mache ja selber auch viel Beratung. Ich habe jetzt einen Vorteil, zu mir kommen ja eh die Motivierten. Ja, die was ändern wollen. Die haben das ja vorher schon entschieden. Der Hausarzt hat es natürlich viel schwerer. Na, da kommen dann auch viele Demotivierte, die sagen, ach ja, Arzt hat gesagt, ich soll mich mehr bewegen. Ja? Mit dieser Message gehen die nach Hause und dann war es das wieder. Und die erwarten natürlich diese Pille. Und das wäre jetzt meine Message auch für dieses Jahr, dass sich jeder da auch mal hinterfragt. Ja, nicht, dass er seine Pillen absetzt, sondern dass er hinterfragt, warum ich die Pillen eigentlich nehmen muss. Ja, und dann mal seinen Hausarzt oder wen auch immer, wer auch immer jemanden betreut, dann mal impft sozusagen, ja, mit Lebensstil modifizierenden Maßnahmen, was kann ich denn jetzt selber tun? Und das ist natürlich eher eine Frage des Mindsets. Also du musst erstmal die Entscheidung treffen, dass du überhaupt was ändern willst. Wenn du nichts ändern willst, und das hat ja der Leiter dieser sehr berühmten Direktstudie damals gesagt, der Ron Taylor oder Roy Taylor hieß er, glaube ich, der sagte, wir als Ärzte müssen den Patienten eigentlich Folgendes sagen. Wenn Sie Ihren Lebensstil so beibehalten, Lösung A, dann wird es weiter mit Ihnen bergab gehen und wir werden Sie auf Ihrem Sichtum begleiten.
Ja.
Ja? Oder Lösung B, Sie haben jetzt die freie Wahl, entscheiden Sie sich für eine Lebensstilmodifikation. Und diese Lebensstilmodifikation, die kann nicht in der Arztpraxis stattfinden. Die muss beim Ernährungsberater, beim Personal Trainer, beim Mindset Coach oder wie auch immer wir das Ganze nennen, ja, muss da stattfinden und dann muss da eine gewisse Nachhaltigkeit rein. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel eine Kundin, die hatte das entgegengesetzte Problem. Die ist Marathonläuferin und hat Triathlon gemacht und so weiter. Und die hatte aufgrund einer Verletzung, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Unzufriedenheit, ja, weil sie jetzt über Wochen und Monate sich schon nicht mehr bewegen durfte. Das ist das andere Extrem. Ja, das versucht man dann irgendwie zu kompensieren mit Gartenarbeit oder mehr Hausarbeit und so weiter. Aber für diese Menschen, die bewegungsmotiviert sind, die ja auch selbst entschieden haben, einen Triathlon zu machen oder sogar Hawaii-Triathlon oder was auch immer. Das ist ein riesen Trainingsaufwand und was für eine Disziplin dahinter steckt. Ja? Und das als Nicht-Profi, wenn du das sozusagen nebenbei machst. Ja? Was du dafür eine Motivation haben musst, das ist ja für 99,8% der Bevölkerung überhaupt nicht vorstellbar, was du da tun musst. Ja? Das schaffen die ja in 10 Jahren nicht, was diese Sportler, Hobbysportler in einer Woche betreiben. Ich übertreibe jetzt. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu nah an das Thema ran, aber das zeigt eben, dass wir in zwei Extremen leben und dass wir wieder zur Mitte wieder zurückkommen müssen. Ja? Ne, so wie das in der Politik Debatten an den Rändern, haben wir im Prinzip auch an den Rändern unseren Lebensstil aufgebaut. Entweder extrem im Überfluss und in der Unterbewegung oder extrem in vielleicht sogar Überbewegung. Ich sehe das halt auch viel im Hobbysport, ne, dass da Ziele noch angepeilt werden, die vielleicht nicht unbedingt mit der Fitness zusammenpassen. Und dass wir da wieder so ein bisschen in die Vernunft zurück müssen. Aber die Vernunft wird natürlich, Axel, ständig sabotiert. Weil du brauchst ja nur mal einkaufen gehen, dann weißt du, wie dein Gehirn permanent manipuliert und sabotiert und indoktriniert wird, ja.
Ja, aber da geht halt der Weg hin, gerade was du sagst. Also zusammengefasst kann man ja sagen, mehr Eigenverantwortung für sich selber zu übernehmen, für seinen Körper, für seinen Lebensstil zu übernehmen und sich auch ein bisschen, also nicht nur Eigenverantwortung, sondern sich einfach ein Stück weit auch mehr zu informieren, sein eigener Coach zu werden, sein eigener Trainer zu werden, wie du sagst, halt zum Beispiel auch mal reinzugucken. Man wird permanent, wird das Gehirn indoktriniert in Supermärkten durch Musik, durch schöne Präsentationen, aber da einfach mal mit ein bisschen Abstand ranzugehen und zu sagen, ist das jetzt wirklich Nährstoff für mich oder ist es wirklich nur Lust oder ist es wirklich einfach nur Junkfood, was du eben beschrieben hast, Milchschnitte, Mars macht mobil etc. Da
Ja.
müssen wir, glaube ich, ein Stück weit wieder mehr hinkommen.
Und vielleicht sollte man sich mal den US-Gesundheitsminister, ich will gar nicht über die Trump-Administration sprechen, da kann man sicherlich viel kritisieren, aber ich fokussiere mich auf meinen Bereich und das ist der Gesundheitsbereich. Der Kennedy liegt nicht falsch. Alles, was er glasklar in einfachen Worten sagt, sagen wir seit Jahren, seit Jahrzehnten. Aber es passiert natürlich nichts. Es wird immer schlimmer. Ja, zum Beispiel die Darmkrebs-Tumorrate wird immer jünger und so weiter. Das könnte man jetzt weit ausfeilen. Und das zeigt ja, dass wir vom Lebensstil her nicht besser, sondern immer schlechter werden. Ja, und da
Ja.
muss dringend etwas passieren, gerade wenn man auch an die Krankenkassenbeiträge, an die Finanzierung des Gesundheitswesens denkt. Und ich habe so das Gefühl, Axel, bei uns in Deutschland, und das ist wahrscheinlich Schweiz, Österreich nicht wesentlich anders, will da keiner ran. Niemand möchte dem Volk ein Stück weit wehtun mit Realitäten.
Und vor
Ja?
allen Dingen, das Kuriose ist ja, Jens, das ist ja diese Realitäten, das ist ja nirgendwo hergeholt, sondern in offiziellen Statistiken. Du sprachst gerade von Tumorraten, das sind offizielle
Ja,
Statistiken, die
klar.
von Ärzteverbänden rausgegeben werden, die sogar vom Gesundheitsministerium rausgegeben wird. Also es ist ja nicht irgendwo hergeholt.
Überhaupt
Und
nicht.
wenn wir gerade darüber reden, lass mich bitte noch einen Satz dazu sagen, weil ich es, wie gesagt, aus dem Ärzteblatt eben rausgelesen habe. Da wird ja auch Kritik geäußert an den neuen Gesundheitsrichtlinien. Und wir hatten eben davon gesprochen, von den verarbeiteten Lebensmitteln. Und ich will nur mal ein Zitat hier rausnehmen. Die Richtlinien gehen mit der Brechstange gegen verarbeitete Lebensmittel vor. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist genau, was du sagst. Man muss den Leuten mal das so vor Augen führen und es wirklich mal mit der Brechstange machen, weil das sind halt hochverarbeitete Lebensmittel. Also allein das Wort hochverarbeitet sagt ja schon, dass es kein natürliches Lebensmittel mehr ist. Also von daher.
Ja, ich glaube mittlerweile auch, dass man nur noch mit der Brechstange das ganze Problem ja, in den Griff kriegen, ist auch schon weit, weit hergeholt. Also die Idee darf man, glaube ich, nicht haben, aber man muss, wie hat Grönemeyer damals besungen, es wird Zeit, dass sich was dreht und wodurch dreht sich was? Nicht auf die Politik warten, sondern bei sich selber etwas drehen. Ja, und ich glaube, umso mehr wir werden, ja, umso mehr Gesundheitsexperten wir werden, umso mehr wir das weitergehen, umso mehr sich Leute dafür interessieren. Und ich bin kein Messias. Also in meinem Privatleben, wenn mich jemand fragt, kriegt er eine Antwort. Wenn mich keiner fragt, dann sage ich dazu gar nichts. Ja? Da bin ich sehr tolerant. Aber wenn ich dann professionell werde, ja, dann kriegt jemand natürlich auch genau das gesagt, was ich darüber weiß. Und dann kann er selber entscheiden, was er daraus macht. Ja.
Ja, Jens, und ich glaube, das war ein sehr schöner Abschluss, was du auch gerade gesagt hast, die Eigenverantwortung mehr zu übernehmen. Und es ist im Prinzip quasi eine Einladung dazu, sich selber damit auseinanderzusetzen, denn der Jens macht es wieder, bildet wieder Leute fort. Ihr könnt euch da gerne auch anmelden. Wir stellen die Termine auch in die Shownotes und da gibt es so Sachen wie Food Coach, Fachberater, Ernährungsmedizin, Darm-Immuntherapeut, Entgiftungstherapeut. Ende Januar geht es beim Jens wieder los und das zahlt genau darauf ein, die eigene Kompetenz zu vergrößern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und einfach kompetenter für sein eigenes Leben und für seine eigene Gesundheit zu werden und seine Gesundheit auch selber in die Hand zu nehmen, was wir auch immer wieder sagen. Sein
Ja,
eigener
du sagst
Eigenschutz.
es, viele der Teilnehmer sind nicht unbedingt Profis, die wollen auch vielleicht nicht unbedingt Profis werden, aber sie wollen Profis auch in ihrem eigenen Leben werden. Und ich sag meinen Kunden, die ich berate, immer ganz gerne, ich bin der Experte für das Fachwissen und die Struktur der Beratung, aber ich bin nicht der Experte für ihr eigenes Leben. Ja? Das ist ein wichtiger Satz, der vielleicht mit einem Ausrufezeichen ja auch versehen werden sollte. Jeder ist der Experte seines Lebens. Jeder kann sich informieren. Es gibt nicht zu wenig Wissen. Es gibt zu wenig Umsetzung. Und wer mehr darüber wissen möchte, der kann natürlich auf der einen Seite eine sehr intensive Weiterbildung belegen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch inzwischen 130 Podcast-Folgen. Ja, die kann man sich auch mal durchnudeln. Dann hat man so die nächsten 150 Stunden etwa zu tun. Und was ich auch noch sagen wollte zum Thema Fasten, wir hatten ja noch eine Fastenfolge, das war, glaube ich, die Episode 93. Und auf unserer Webseite kann man auch ein Fastenprotokoll runterladen. Ja, wir haben da mal so ein kostenfreies Ding gemacht, das ist jetzt, glaube ich, 3, 4 Jahre her. Da ist ein Protokoll dabei, da ist ein Video dabei, da habe ich mit einem aus dem Fitnessbereich zusammen über das Thema Fasten gesprochen. Und da kriegt man so einiges an Material, wenn man sich entscheidet, ich möchte das gerne jetzt dieses Jahr 2026 endlich mal umsetzen. Und so eine Fastenphase, vielleicht eine Fastenwoche, macht man ja auch gerne nach Karneval, ist eigentlich ein guter Startschuss, ja? Weil das ja auch viel im Mindset verändert und vielleicht kommt dann eben noch eine neue Sportart dazu oder eine neue Bewegungsform oder ein, was weiß ich, ein junger Hund, mit dem ich jeden Morgen und jeden Abend raus muss. Sowas in der Richtung, ja, dass wir uns einfach A mehr bewegen, B mehr auf diese Supermarkt-ultra-prozessierten Lebens- und Nahrungsmittel schauen, dass wir auf die Snackfrequenz schauen, dass wir auf die Flüssignahrung schauen, nicht nur alkoholfrei, sondern auch das, was es mit Alkohol gibt. Auch das ist sehr viel Energie, wenn man mal so sich mit Wein und mit Bier und so weiter beschäftigt. Also hier kann man sehr, sehr viel ändern. Axel, und du hast es ja, ich glaube, du hast es irgendwo gepostet, dass du jetzt 2 Jahre alkoholfrei bist.
Ja, es ist so und es fühlt sich einfach großartig an, jeden Tag mit einem klaren Kopf aufzuwachen. Und du sagst es auch, die Kalorien, die sind gar nicht unerheblich, wenn man das mal bei Weißbier, Hefeweizen, normales Weißbier, Kölsch, wenn man das mal darauf umlegt oder auch andere alkoholische Getränke. Da ist ja nicht nur immer der Alkohol das Problem, sondern bei den Cocktails, die sind ja auch meistens mit irgendeinem Sirup angesetzt. Der Sirup hat wieder ganz, ganz viel Zucker oder High-Fructose-Kornsirup, ganz schädliche Sachen. Also von daher ist das, ohne diese Stoffe zu leben, wunderbar.
Das Entscheidende, Axel, ist, dass man das als Verhaltensweise, genauso wie wir das im Sport gelernt haben, wenn man eine Bewegung lernt, dass man das einschleift, ja? Dass man so auch eine Verhaltensweise einschleift. Vielleicht letzter Satz, ich habe zum Beispiel Silvester, da sind wir zu Bekannten gefahren, das waren nicht 10 Kilometer, dann bin ich mit dem Auto gefahren. Eine Frau sagte, wir kriegen kein Taxi zurück, wie wollen wir das machen? Ich sage, für mich kein Problem, ich trinke einfach nichts. Ja.
Wunderbar.
Habe dann zwei kleine Bier getrunken und dann bin ich nachts um 1:30, 2 nach Hause gefahren.
Ja.
War gar kein Problem.
Perfekt.
Es ist aber ein Problem dann, wenn du es gewohnt bist, immer zu trinken. Dann ist
Aber
es ein
das
Problem.
ist ein anderes Thema.
Genau.
Vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge zu Süchten. Schauen wir mal. Das war auf jeden Fall ein Plädoyer für ein gesundes 2026, gesund zu starten, dabei zu bleiben, sich einfach mal um seinen eigenen Körper, um seine eigene Gesundheit zu kümmern, sein eigener Coach zu werden, seine eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen und nicht auf irgendeine Pille oder irgendeine Spritze zu warten. Jens, vielen Dank für den Auftakt jetzt ins neue Jahr. Also zweite Folge schon in diesem neuen Jahr. Euch da draußen auch vielen Dank. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Ihr dürft auch wieder Werbung für uns machen, es Bekannten, Freunden, Verwandten erzählen. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank, Jens. Und bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.